Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast.
Ja, schöne Grüße aus dem Ölmühleweg. Soll ich euch ausrichten. Und ich hoffe auch sehr, dass es die letzte Allianz-Gebetswoche bei uns im alten Haus ist. Jemand hat mich mal gefragt, baut ihr einen Flughafen? Und dann habe ich gesagt, ja, wir bauen einen Flughafen, aber für den Heiligen Geist. Und das mag vielleicht ein bisschen schneller dann gehen. Genau, herzliche Einladung eben am Dienstagabend zu uns. Es geht um das Thema Politik. Wir haben einen interessanten Mann eingeladen und ich denke auch, dass wir dafür beten dürfen, für unsere Politiker. Auch dazu fordert uns Paulus ja letztlich auf. Glaube setzt in Bewegung. Ich denke, das ist so eines der wichtigsten Dinge, die wir erleben, wenn wir zu Jesus finden. Wenn jemand dich auffordern würde, so Kind und Kegel einzupacken, jetzt loszuziehen und dir nicht einmal genau sagt, wohin es geht, wie würde es dir damit gehen, mit dem Gedanken? Also für mich wäre das echt eine Zumutung. Mir reicht es ja schon, wenn meine Frau im Urlaub sagt, komm, lass uns mal dorthin fahren, da ist es schön. Ich wollte aber noch gerne weiter dort, wo ich hin will. Ist schwierig, ne? Und wenn das so einer meiner besten Freunde wäre, dann würde ich vielleicht sagen, okay, dann lass uns losziehen. Wenn es jemand wäre, den ich nicht kenne, der mir fremd ist, den würde ich hochkant hinauswerfen. Im Alten Testament gibt es eben genau so eine Geschichte. Und die möchte ich gern lesen und ein paar Gedanken mit euch dazu äußern. Wir sehen den Text, genau, ihr könnt ihn gerne mitlesen. 1. Mose 12, die Verse 1 bis 3, sehr bekannte Verse, aber sehr herausfordernd. Dann befahl der Herr Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Von dir wird ein großes Volk abstammen und ich will dich segnen und du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Wer dich verflucht, den werde ich auch verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Warum verlässt jemand seine Heimat, begibt sich auf eine Reise, dessen Ziel er noch nicht kennt? Die Antwort ist eigentlich ganz nüchtern und wir brauchen da gar nicht hochgreifen. Gott redet, Abraham hört zu und nichts ist, wie es bisher war. Los geht's. Abraham lässt sich drauf ein. Er glaubt an das, was Gott ihm da sagt. Und genauso deshalb stellt uns Paulus Abraham vor Augen im Neuen Testament immer wieder. Und im Hebräerbrief finden wir ihn unter den Glaubenshelden. Hebräer 11, Vers 8 heißt es, warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war Glaube. Ein anderes Wort für Glauben heutzutage wäre Vertrauen. Abraham hat geglaubt und vertraut, dass Gott es gut mit ihm meint. Können wir das auch? Gott vertrauen, dass er es gut mit mir meint, gut mit dir meint? Ich glaube, das ist mit einer der Voraussetzungen für unseren Glauben. Gott meint es gut und deshalb dürfen wir los. Und Abraham ist ein harter Brocken, ne? Also wenn man die ganze Abrahamsgeschichte im ersten Buch Mose liest, dann kommt man auf so einige harte Brocken, die es zu kauen gilt. Für ihn war es kein Problem, loszuziehen, Familie zu verlassen, Freunde zu verlassen, sein gewohntes Umfeld zu verlassen, in ein unbekanntes Land zu ziehen. Als Hauptamtlicher, als Pastor, und Sebastian wird mir da wahrscheinlich zustimmen können, wir kennen das Gefühl, alles liegen und stehen zu lassen, loszuziehen, neuen Arzt zu suchen, neuen Friseur, neue Gemeinde kennenzulernen. Für uns ist es Alltag. Für euch? Manchmal müssen auch wir losziehen. Vielleicht nicht geografisch, aber innerlich. Und das ist der Glaube, der uns in Bewegung setzt. Und vier so kurze Gedanken aus diesem Text, aus dieser Predigt heraus. Der erste Gedanke heißt, Glaube beginnt mit einer Begegnung mit Gott. Und das steht am Anfang der Abrahamsgeschichte. Glaube beginnt mit einer Begegnung mit Gott. Gott spricht und es wird, lesen wir am Anfang der Bibel, gleich zu Beginn. Gott spricht, auch heute noch, und Glaube entsteht. Und so spricht Gott zu Abraham, wir lesen in Vers 1 nochmal: Verlass deine Heimat, deine Verwandten und die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich wäre gern dabei gewesen, wie hat Gott zu Abraham gesprochen? Wie hat er das gemacht, dass Abraham ihn auch versteht? Wir wissen es nicht. Später hören wir, dass Gott durch einen Engel zu Abraham spricht oder durch einen Traum oder ganz einfach nur, da erschien ihm der Herr. Wie erlebst du das? Wie spricht Gott heute zu dir? Und wir wissen auch nicht, ob und wie Abraham dieses Reden Gottes geprüft hat. Hat er mit seiner Frau Sarah darüber gesprochen oder mit jemand anders, den er gut kannte? Oder hat er so eine einsame Entscheidung getroffen, für sich allein und alle anderen mussten dann mit, weil ja Gott geredet hat? Es scheint nicht interessant zu sein, zumindest nicht für den, der diesen Bericht uns überliefert. Es ist vielleicht nicht so entscheidend, wie Gott redet, denn er tut es. Er tut es heute noch und er tut es wirklich sehr massiv manchmal und in Mengen und immer wieder. Aber vielleicht ist es noch viel entscheidender, ob wir darauf hören. Und es scheint auch hier das Wichtigste zu sein. Nach diesen ersten drei Versen heißt es nur ganz lapidar: Abraham machte sich auf den Weg, wie Gott ihm befohlen hatte. Das ist die Grundlage für eine Begegnung mit Gott. Er spricht, wir hören und reagieren darauf. Es ist nicht meine Vorstellung von Gott, so und so müsste er sein. Es ist nicht mein menschliches Tun, auch nicht irgendwelches Glauben von theologischen Richtigkeiten, sondern einzig und allein der Impuls, der von Gott kommt. Gott spricht und dann geschieht was, wenn ich drauf höre. Der zweite Gedanke: Glaube lässt die vertrauten Sicherheiten zurück. Hier sehen wir eine Karte, wie weit Abraham gegangen ist. Und er wusste nicht, wohin. Und er wusste nicht, wann es aufhört. Abraham, geh los. So hat Gott zu ihm gesagt. Das, was dir Sicherheit gibt, was deine Identität ausmacht, was so deine Wohlfühlzone ist. Raus, weg. So ähnlich spricht Gott zu Abraham. Und dann hat er 700 Kilometer Weg vor sich. Gott will neu anfangen mit ihm. Vielleicht muss Abraham deshalb so weit weg, weil Gott mit seiner Berufung aufs Ganze geht. Wenn wir den ganzen heilsgeschichtlichen Plan sehen, den Gott mit Abraham verbindet, eine neue Ära beginnt, ein neuer Zeitraum der Heilsgeschichte. Und da muss Abraham einfach weg. In eine völlig neue Umgebung. Da will Gott ganz neu anfangen. Wie ist das bei uns? Gibt es bei uns solche Situationen? Kennst du das? Entschuldige, dass ich du sage, aber ich denke, wir sind unter uns, ist die gleiche Familie, auch wenn sie ein bisschen anders heißt. Gibt es bei dir auch solche Engführungen, dass Gott sagt, jetzt lass alles liegen und stehen und mach was ganz Neues? Und da ist eben die Frage, die ich auch hier auf eurer Folie hier, die ihr seht, aufgeschrieben habe. Was hat Priorität in meinem Leben? Was gefährdet meinen Glauben? Wovon muss ich mich entfernen? Manchmal auch ziemlich weit. Als ich damals Christ geworden bin, gab es so einiges in meinem Leben, obwohl ich kein schlechter Kerl war und nicht mir groß was zu Schulden kommen lassen habe, damals als 17-Jähriger. Aber so ein paar Dinge gab es, da hat Gott gesagt, da mach jetzt einen Bogen drumherum. Das waren zum Beispiel bestimmte Bücher, die ich dann wirklich verbrannt habe, weil das nicht gut war für mich. Oder manche Menschen, ihnen völlig anders und neu zu begegnen und ähnliches mehr. Abraham erlebt ja auch in der neuen Heimat dann große Widerstände und immer wieder Schwierigkeiten, Probleme. Aber weil Gott sein Ja spricht, kann es und wird es gelingen und es ist ja auch letztlich gelungen. Können wir solche Herausforderungen anpacken? Auch im neuen Jahr? keiner von euch weiß, keiner von uns weiß, was Gott in dem neuen Jahr für uns bereithält. Packen wir es einfach gemeinsam an. Mit Gottes Segen können wir vertrauen und losgehen. Ein dritter Gedanke, der mir da wichtig geworden ist: Glaube setzt das Vertrauen allein auf Gott. Und deshalb wird Abraham auch in Hebräer 11 unter diese Glaubenszeugen eingereiht. Spannend finde ich, wenn man Hebräer 11 mal genauer anschaut, das ist heute jetzt nicht ganz das Thema der Predigt, aber Abraham wird eben da erwähnt, auch diese Geschichte, dass er auszieht und sein Glaube. Der Glaube dort von diesen Leuten, die da genannt werden, es handelt sich immer um etwas, was sie tun, aus Glauben heraus. Es ist nicht, was sie bekennen, es ist nicht, was sie vielleicht beten oder anderen Leuten sagen, sondern es ist das, was sie tun, im Vertrauen auf Gott. Kein Wissen im Kopf, keine leeren Worte, sondern ein Tun. Unser Leben offenbart ja, worauf wir letztlich unser Vertrauen setzen. So eine alte Geschichte, die ich vor vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten gehört habe, verbindet sich mit dem alten Auto, das ich euch da als Bild mitgebracht habe. Junge Leute, ein anderes Auto konnten sie sich nicht leisten als sowas Altes, fuhren zu einem Missionseinsatz. Enthusiastisch, voller Begeisterung. Gott hat uns dorthin gerufen, dort wollen wir hin, da will uns Gott gebrauchen. Irgendwo auf der Autobahn streikt der Motor. Und er lässt sich durch keinen technischen Trick wieder starten. Da kommt einer der jungen Leute auf die Idee, wir könnten doch dem Auto die Hände auflegen. Habt ihr schon mal eurem kaputten Auto die Hände aufgelegt? Soll es geben, ne? Ja, finde ich echt spannend. Ich habe auch mal von jemandem gehört, der im Aufzug stecken geblieben ist und dann seine Hand auf das Tableau mit den Knöpfen gelegt hat, gebetet hat und der Aufzug fuhr weiter. Ja? Gott ist groß, keine Frage. Und ich glaube, da sind wir uns auch einig. Sie stellen sich um das Auto rum, alle legen ihre Hände aufs Dach und fangen an zu beten. Ich hätte wahrscheinlich eher dafür gebetet, dass ein Anhalter stehen bleibt und mich mitnimmt, bin ich ganz ehrlich. Aber sie beten. Und sie bitten dafür, dass Gott sie weiterfahren lässt. Und sie sagen es Gott auch und sagen in dem Gebet: Gott, du hast uns ja berufen, dort in den Missionseinsatz hinzufahren. Du willst uns dort gebrauchen, du willst Großes tun, also bitte mach, dass dieses Auto wieder losfährt. Okay. Nach dem Amen steigen sie ein. Der Fahrer steckt den Zündschlüssel ins Zündschloss, dreht den Zündschlüssel um und der Motor springt an. Da kann ich auch als Nicht-Pfingster Halleluja sagen. Und ihr dürft es gerne auch tun. Für mich ist bei der Geschichte etwas erstaunlich. Wo ist denn hier der Glaube sichtbar in dieser Geschichte? Und es soll eine wahre Geschichte sein. Also ich habe sie damals gehört, ist nicht erfunden. Ja. Ist es die Idee, Gott zu bitten, dass er das Auto wieder flott macht? Ist es die Handlung, dem Auto die Hände aufzulegen, diese heilige Handlung? Ist es die Überzeugung, dass Gott sie ja gesandt hat und er sie nicht im Stich lassen darf? Alles gut, alles richtig, ja, nichts falsch. Alles Glaube, alles Zeichen unseres Glaubens. Aber ich denke, wenn der Schlüssel nicht umgedreht wird im Zündschloss, hilft das alles nicht. Ja. Große Herausforderung. Ich will jetzt nicht vom größeren und kleineren Glauben sprechen, sondern einfach nur sagen, wichtig ist, dass wenn wir von Gott etwas gezeigt bekommen, dass wir es auch ins Leben umsetzen. Und das ist für Abraham natürlich eine Riesenherausforderung, ganz klar. Ne? Und in Vers 2 heißt, bekommt er ja dann auch eine Verheißung, um ihm zu helfen, diesen Weg jetzt zu beginnen und zu gehen. Ne? Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ja, haha, was ist mit der Verheißung, mit dem großen Volk? Wir lesen von zwei Söhnen, die Abraham hat Und den einen muss er dann auch sogar noch hergeben, oder muss er ja nicht wirklich, aber erst einmal sieht so aus. Ich will dich segnen. Du sollst in der ganzen Welt bekannt sein. Ja, haha. Ne? Abraham in der ganzen Welt bekannt, das erlebt er ja nicht. Er ist ein umherziehender Nomade, wie es dann im Neuen Testament heißt, ein umherziehender Aramäer. So ein kleiner Patriarch in seinem kleinen Kreis. Ich will dich zum Segen für andere machen. Ja, diese Verheißung bekommt Abraham mit auf den Weg. Sozusagen als Wegzehrung für seinen Weg. Aber die Erfahrung, die Abraham macht mit seiner Frau Sarah, die ist ernüchternd. Monat für Monat keine Schwangerschaft. Wie soll er da zum großen Volk werden? Ihr wisst, ihr seid ja alles Bibelkenner, ihr wisst, dass Abraham und Sarah dann nachhelfen. Es entsteht der Sohn Ismael. Und erst viele Jahre später wird die eigentliche Verheißung wahr. Isaak wird geboren, ein wunderbares Geschenk, im hohen Alter. Der arme Abraham. Ich kenne so Väter, die so 50 und 60 und 65 alt sind, ja, wie schwer die sich mit kleinen Kindern tun. Und er muss ihn dann hergeben, dieses Geschenk Gottes. Gott verlangt es von ihm. Es geschieht ja nicht, Gott greift ja dann ein. Aber im Gedanken und im Herzen von Abraham muss er sich von diesem Sohn verabschieden. Das Ja Gottes zu unserem Leben beinhaltet eben auch ein Ja für unsere Zukunft. Auch wenn wir manches davon vielleicht nicht erleben selber. Aber im Fall von Abraham hat ein Sohn ausgereicht. Und er ist ein großes Volk geworden. Oder denken wir an heute, 4000 Jahre später etwa, wie immer man die Zeitrechnung nimmt. Heute hat Abraham, der Name Abraham und die Person eine Riesenbedeutung. In drei Weltreligionen gilt Abraham als einer der wichtigsten Männer in dem Glauben. Also doch einen großen Namen, aber viele Jahre, Jahrtausende später. Und noch ein letzter Punkt, ein vierter Punkt. Glaube erwartet Gottes Segen. Und wie gesagt, er handelt dann auch danach. Im Vers 3 heißt es, wer dich segnet, den werde auch ich segnen. Und dann geht es weiter, wer dich verflucht, den werde auch ich verfluchen. Alle Völker der Erde werden durch dich gesegnet werden. Wer dich segnet, den werde ich auch segnen. Diese Verheißung an Abraham, die gilt uns auch. Auch heute noch. Wie viele Segensspuren findest du in deinem Leben, im Leben deiner Gemeinde? Denken wir doch einmal ein wenig praktisch drüber nach, wie sich der Segen auswirkt. Gott gibt uns, so wie Abraham, ein neues Zuhause. Wenn du zu Jesus findest, schenkt er dir eine neue Familie, ein neues Zuhause. Ja? Geistlich und manchmal auch eben geografisch. Eine weitere Segensspur ist, dass Gott uns wachsen lässt. Als Gemeinde, als Einzelne, geistlich, zahlenmäßig, auch in unseren Kompetenzen, in unseren Fähigkeiten, in unserer Verantwortung. Wobei da stellt sich dann schon die Frage, wie viel machen wir da selber wieder kaputt von dem Segen, den Gott uns schenken will. Weil wir es nicht wahrnehmen wollen oder aus anderen Gründen. Gott lässt uns auch unser Ansehen wachsen. Er macht uns zwar keinen großen Namen, aber er schenkt uns einen neuen Namen, der heißt Jesus Christus. Nach ihm sind wir benannt, Christen. Das ist der Name, der große Name, den wir haben. Und er setzt uns zum Segen für andere Menschen. Und macht auch diese Gemeinde zu einem Ort, wo Menschen diesen Segen empfangen können. Jemand hat mal gesagt, den Segen Gottes braucht jeder. Und ohne Segen läuft gar nichts oder alles schief. Ja, wir brauchen den Segen Gottes. Und ich habe euch noch mal eine kleine Grafik, die ich euch zeigen will zum Schluss dieser Predigt. Genau. Das, was Gott tun will, ist im Grunde genommen der ganze Balken von Anfang bis zum Ende. Aber es gibt zwei Bereiche, wo wir Gott Grenzen setzen oder wo wir in Gefahr kommen, Gott Grenzen zu setzen. Das eine sind unsere Erfahrungen. Unsere Erfahrungen, was Gott alles in der Vergangenheit getan hat, wird zum Maß für sein Wirken in der Zukunft. Oder die andere Seite, was wir uns vorstellen, unsere Ideen, unsere Gedanken, wie Gott wirken könnte. Das ist auf der anderen Seite die Einschränkung. Und letztlich kann Gott in unserem Leben dann nur mehr das tun, was eben zwischen diesen beiden Balken überbleibt. Und es wäre schade, wenn wir Gott von seinem Segen so abschneiden würden. Denn wenn Gott uns segnet, dann spricht er sein Ja aus über uns und unser Leben. Und wir haben vorhin von Sebastian in Epheser 3 gehört, was für einen großen Gott wir haben. Und wie Paulus sich da fast überschlägt in seinen Worten über Gott und sein Tun. Und das will er tun in unserem Leben. Und durch unser Leben. Aber eben nicht, weil wir so gut sind und weil wir so fähig sind, sondern weil er so fähig in uns ist. Wir brauchen nicht allein auf Abraham und seinen Glauben zu schauen. Schaut mal nach rechts und nach links. Da sitzen Menschen, bei denen Gott gewirkt hat und wirkt, die zum Segen sind. Schaut auf andere Gemeinden und Kirchen in Crailsheim und in der Welt. Überall sind Menschen, die im Vertrauen unterwegs sind und durch die wir gesegnet werden. Das ist doch das große Geheimnis von Gemeinde. Und deshalb liebe ich persönlich Gemeinde so sehr, weil ich merke, hier ist etwas noch viel Größeres am Werk, als wir Menschen jeweils tun könnten. Lasst uns dem doch nicht entziehen, durch unsere Erfahrungen, durch unsere Vorstellungen, sondern uns auch in diesem neuen Jahr immer wieder neu aufmachen im Glauben und Gott wirken lassen und ihn segnen lassen. Ich möchte zum Schluss mit uns noch beten. Die Musiker bitte ich schon mal nach vorne zu kommen. Danke, Herr, dass du uns segnest. Danke, Gott, dass du Großes mit uns vorhast. Auch wenn wir noch nicht wissen, was es sein wird, so bitten wir dich für dieses offene Herz, für diese offenen Augen, dass wir nicht durch unsere Erfahrungen oder Vorstellungen dich zu sehr eingrenzen, Herr. Danke, dass du ganz konkret in unser Leben hineinwirkst und dass wir mit dir aufbrechen dürfen. Vielleicht auch einen Neuanfang machen können, aber trotzdem uns immer wieder neu und mit neuem Mut mit dir auf den Weg machen. Danke für deinen Segen, Herr. Amen.
Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@czv-kreuzheim.de oder komm einfach am Sonntag in unseren Gottesdienst. Folge uns außerdem auf Facebook oder Instagram für alle weiteren Infos. Wir freuen uns auf dich.